Dankeschön. Ich wünsche allen einen guten Abend. Ich habe mich auch gefreut auf diesen Abend. Es geht nur teilweise um persönliche Erlebnisse von mir. Wir werden das gleich sehen. Das Thema ist, dass Gott seine Kirche baut in Pakistan. Das Evangelium in Pakistan, wie Gott dort seine Kirche baut. Ich möchte das mit diesen vier Punkten verbinden. Einmal der biblische Rahmen, dann Hintergrundinformationen, Menschen erleben Christus und am Ende ein paar persönliche Erfahrungen. Der biblische Rahmen, das möchte ich gern mit 1. Korinther 1 verbinden. Es wird nachher deutlich werden, warum, weil sich das auch so zugetragen hat in Pakistan, also in der moderneren Kirchengeschichte. Es gibt eine ältere Kirchengeschichte, es gibt eine alte Nachricht, dass Thomas, der Apostel, nach Indien gekommen ist. Und es gibt da auch ein paar Sachen in Indien, also auf dem indischen Subkontinent, was ja jetzt teilweise Pakistan ist, teilweise Indien, teilweise Bangladesch. Und das wäre die alte Geschichte. Darauf möchte ich heute nicht so eingehen, sondern mehr auf die jüngere. 1. Korinther 1, Vers 10 folgende. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, der vierte ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Wurde denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinen Namen getauft. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit weiser Rede, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind und die göttliche Schwachheit ist stärker als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Ich möchte aus diesem Text, aus 1. Korinther 1, drei Punkte unterstreichen. Christus ist nicht zerteilt, es gibt nur ein Leib Christi, eine Kirche, auch wenn es viele Diener und Dienerinnen Christi gibt. Die Taufe, die Paulus hier erwähnt, die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes übereignet Menschen dem dreieinigen Gott. Er sagt ja, ich bin froh, ich habe nicht so viele getauft, dass nicht jemand sagt, er sei auf den Namen des Paulus getauft. Und er setzt voraus, bei der Taufe taufen wir nach Matthäus 28 auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass es hier um Gott geht und nicht um mich, Paulus, oder um andere Diener. Also die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes übereignet Menschen dem dreieinigen Gott. Dass das Wort vom gekreuzigten und auferstandenen Christus rettet, erkennen die Törichten, die Schwachen, die Nichtse, welche Gott erwählt hat, um die Schlauen, Starken und Mächtigen zu Schanden zu machen. Gerade dieser dritte Punkt ist wichtig für Pakistan. Wir werden das gleich sehen. Wenn man sich anguckt, wo kommt die Kirche her in Pakistan? Also jetzt in der jüngeren Missionsgeschichte oder in der jüngeren Kirchengeschichte. Ich möchte als Hintergrundinformation ein paar Sachen sagen. Also unter den Stichpunkten Herrschaftswechsel, demografische Entwicklung, Religionszugehörigkeit und jüngere Kirchengeschichte. Unter Herrschaftswechsel verbirgt sich die Geschichte Pakistans, was ja neu ist. Pakistan ist ja erst im 20. Jahrhundert entstanden. Vorher gab es also die East India Company, die dort von 1757 bis 1858, also etwa 100 Jahre lang, Indien, den indischen Subkontinent dominiert hat. Es war nicht identisch mit England. Das waren zwar die Briten, das United Kingdom, aber das Ding hatte eine eigene, eigenständige Größe und es hatte eine riesige Macht. Oft denkt man, das sind die Briten. Das waren die Briten natürlich, aber es ist ein Unterschied, ob ein König in oder eine Königin in England ist und wer dann in Indien vor Ort ist und wer da die Macht hat. Und die Armee war so groß, die Armee in Indien, die dort dann auch dieser East India Company unterstellt war, die war größer als die Armee in England. Deswegen muss man da unterscheiden zwischen der East India Company, die da regiert hat. Aber 1857, also 100 Jahre, 1757 war so eine bestimmte Schlacht, wo ein wichtiger indischer Machthaber verloren hat und dann hat damit die East India Company, also die ostindische, das war eigentlich eine Handelsgesellschaft, die aber sozusagen sich zu einer Riesenmacht entwickelt hat durch den florierenden Handel mit den Gütern von dort. Und dann das British Indian Empire. Das British Indian Empire hat dann übernommen, also das war dann quasi direkt der britischen Krone unterstellt und deswegen nennt man die Zeit von 1858. Es gab 1857 einen Aufstand in Indien und das Ergebnis war dann, dass die Leute in dem Vereinigten Königreich, also die Machthaber, den Eindruck hatten, wir müssen das Meer unter unsere Kontrolle nehmen und das führte dann die moderne Zeit ein. Also 1858 bis 1947, das ist also nicht 100 Jahre gewesen, 1958 wäre 100 Jahre, also der britische Raj, die britische Krone, hat kürzer regiert als die East India Company. Natürlich waren das auch maßgeblich vorher Engländer gewesen. Und jetzt die moderne Zeit, die beginnt mit 1947. Mahatma Gandhi und Muhammad Ali Jinnah von der Kongresspartei hatten gekämpft für die Unabhängigkeit von den Engländern. Und es hört sich jetzt komisch an für uns als Deutsche, aber viele Pakistani mögen Hitler sehr gern, weil aus ihrer Sicht der Dinge der Zweite Weltkrieg verursacht hat, dass die Engländer geschwächt wurden und dadurch die Pakistani und Inder frei wurden. Manchmal muss man dann als Deutscher, wenn man so im Gespräch ist mit manchen Leuten, den Hitlerzahn ziehen. Dass sie denken, wir sind doch Deutsche, wir müssen doch Hitler toll finden. Aber das ist ja nicht der Fall. Und man ist dann manchmal ein bisschen erstaunt, was für Vorstellungen da sind. Aber das ist jetzt aus der Sicht des indischen Subkontinents, hat der Zweite Weltkrieg zu einer Schwächung des britischen Empires geführt und mitgeholfen, dass Indien und Pakistan frei wurden. Also aus sozusagen, manche dort sehen das so. Und vom 14. auf den 15. August 1947 um Mitternacht bekamen Indien und Pakistan ihre Unabhängigkeit. Die Karte wurde erst dann veröffentlicht. Also keiner wusste im Land, wo die Grenze lang geht. Und in der Nacht wurde sie veröffentlicht. Und dann sahen alle, dass der Punjab geteilt wurde. Und der Punjab ist sowohl für Indien sehr wichtig als auch für Pakistan sehr wichtig. Und der Punjab war gemischt besetzt. Im Punjab gab es Sikhs, also eine Religion, die noch anders ist als Islam und auch anders ist als der gängige Hinduismus. Es gab Hindus und es gab Moslems. Pakistan heißt Pak, heißt heilig, rein, und Pakistan ist die Endung heiliges Land. Pakistan ist also bewusst von der Muslim League, die Muhammad Ali Jinnah dann auch angeleitet hat, die aus sozusagen aus der Trennung von Mahatma Gandhi, der Kongresspartei, und dem eigenen, dann dem Plan, einen eigenen islamisch dominierten Staat zu gründen, entstanden ist. Und die Muslim League hat dann auch später eine wichtige Rolle gespielt. Und als sie dann erfahren hatten, dass der Punjab getrennt ist und wo die Linie ranging, dann gab es also über 10 Millionen Menschen sind dann geflohen. Und zwar war es dann so, dass die Inder und die Sikhs geflohen sind aus dem, was jetzt heute pakistanisches Punjab ist, und die Muslim in dem jetzt indischen Punjab sind geflohen in Richtung auf das, was der pakistanische Punjab ist. Und von den über 10 Millionen Menschen gab es nach Schätzungen 500.000 Menschen etwa, die ermordet worden sind. Das ist der Wahnsinn gewesen. Das ist ein Grund, warum heute noch die Feindschaft zwischen Pakistan und Indien so stark ist. Das muss man sich mal vorstellen, was das für Wochen waren. Da sind in den Wochen, die da folgen, sind also über 10 Millionen Menschen hinüber und herüber geflüchtet, und manche von denen kamen also nie lebend an. Ja. Und das war der Wahnsinn. Das ist jetzt wichtig als Hintergrundinformation, das zu wissen. Also man kann sich diese Präsentation auch downloaden, herunterladen ab morgen. Und bei manchen Sachen ist es so, wenn man draufklickt, kommt man auf die Quellen. Die habe ich dann da unten angegeben. Dann Pakistan ohne Bangladesch. Also von 1947 bis 1971 war Pakistan und Bangladesch eins. Das war Ostpakistan und Westpakistan. Und das, was Westpakistan war, ist das, was heute Pakistan ist. Und Ostpakistan ist dann später Bangladesch geworden. Das hing mit Wahlen im Jahr 1971 zusammen. Und zwar gewann dort eine Partei, die in Bangladesch stark gewonnen hatte, aber sie wurde nicht an der Regierung gelassen. Das führte zu einem Krieg. Und die Inder haben dann dem, was jetzt Bangladesch ist, geholfen gegenüber Pakistan. Und so ist das große Pakistan auseinandergebrochen. Wir werden gleich sehen, dass die Bevölkerung von beiden Ländern sehr groß ist. Pakistan hat über 220 Millionen Menschen jetzt, und in Bangladesch gibt es 160 Millionen. Also das vereinte Pakistan wäre heute ein Land mit einer Summe, die sich 400 Millionen nähert. Also ein riesen, bevölkerungsmäßig ein riesiges, riesiges Ding. Und 1971 starben dann, weil der Gewinner der Wahl in Bangladesch, also was jetzt Bangladesch ist, dem wurde nicht die Regierung anvertraut, und die Militärjunta in Westpakistan hat dann einen Krieg angefangen und versucht mit militärischen Mitteln diese Selbstständigkeit, die sie anstrebten, zu verhindern, und das führte zu einem Krieg. Und auch dort 1971 starben 300.000 bis 500.000 Zivilisten bei dem Versuch Westpakistans, die Unabhängigkeit Ostpakistans zu verhindern. Also das muss man sich vorstellen, Pakistan als Land, nach was es erlebt hat, 1947 die Katastrophe bei der Trennung und dann später das Auseinanderfallen und dann wieder ein Blutbad mit so vielen Menschen. Also man merkt, die Geschichte in diesem Land ist gefährlich. Also das menschliche Leben allgemein zählt in Asien nicht so viel, wie man in Europa denkt, also sozusagen tendenzmäßig. In vielen Ländern Asiens ist das so, dass praktisch der einzelne Mensch, wir sind durch die Aufklärung gegangen und auch vom Christentum geprägt, und wir denken von dem Bild Gottes her, im Bild Gottes wäre, dass jeder Mensch was Besonderes ist. Aber in vielen Bereichen Asiens ist der Rahmen anders. Da ist der Mensch mehr wert, der groß und mächtig, einflussreich und stark ist. Und wenn da mal ein paar Tausend sterben oder im Krieg fallen, das ist sozusagen, das ist nicht so stark im Blick. Aber das ist natürlich für die betroffenen Leute schrecklich. Und man hat, das muss man als Hintergrund wissen, wenn man jetzt Pakistan sieht, auch jetzt sind ja Pakistan und Indien zwei Nuklearmächte und Pakistan aus der Sicht eines Westpakistaners ist Indien praktisch der Erzbösewicht, weil einmal sehen sie natürlich das Leid besonders, was sie erlitten haben, als ihre Großväter flohen und im Punjab wollten und dann so und so viele umgekommen sind und dann später mit Bangladesch, dass Indien da den Leuten geholfen hat, das auseinanderzubrechen. Aber gucken wir jetzt mal auf die demografische Entwicklung Pakistans. Das geht jetzt nur um Westpakistan. Also 1961 ist Westpakistan. Guckt euch das an. 1961 hatte dieses Land 46 Millionen. Okay? 2021 225 Millionen. Das ist fast verfünffacht. Wenn wir das auf Deutschland anwenden, dann wäre Deutschland 1961 Ost- und Westdeutschland zusammen, also DDR und Bundesrepublik, um die 80 Millionen und das wären heute 400 Millionen. Könnt ihr euch die Dynamik vorstellen? Die Altersstruktur Pakistans sieht völlig anders aus als die der Bundesrepublik Deutschland. Bei uns stellt sich der Baum auf den Kopf und die Alten werden immer mehr. Und in solchen Ländern wie Pakistan, da hast du über 50% junge Menschen, also Kinder, bis zum Anfang des Eintretens in den Beruf. Das ist eine völlig andere Dynamik und auch das ist wichtig für die Kirche. Religionszugehörigkeit nach dem Zensus von 2017, und da seht ihr hier, Pakistan, also Muslims, eine Präsentation, die ich aus dem Internet genommen habe, die wiedergibt, was dort in der Volksbefragung rausgekommen ist. Und hier hat man 96% Muslims, Christen 1,27%, Hindus 1,73%. Das bedeutet, wenn man diese Zahl nimmt und man hätte jetzt 200 Millionen, ich mache das so ein bisschen einfacher, bei 100 Millionen sind 1,27% 1,27 Millionen. Bei 200 Millionen sind das 2,54. Also das ist die Größenordnung, die laut der offiziellen Statistik die Christen ausmachen. Und die drei Größten, also die Moslem dominieren, die teilen sich natürlich auch auf in Sunniten und Schiiten, wobei die Sunniten dominieren. Und die Qadiani sind die Ahmadi, die viele Pakistani, die in Deutschland leben, sind aus dieser Gruppe, weil die in Pakistan verfolgt werden. Wir haben einige zigtausend Pakistani in Deutschland, die haben hier Asyl, weil die dort, es gab dort öfter Situationen, wo die mit dem Leben bedroht waren und manche sind auch umgebracht worden. Und die Zahl ist hier also eine kleine Zahl, 0,09%, also hier nach dieser Statistik. Ich habe einen getroffen, Taxifahrer, kam mit ihm ins Gespräch und merkte, das ist ein Ahmadi und der schätzte dann ihre eigene Zahl auf 10 Millionen in Pakistan ein. Das ist wahrscheinlich übertrieben. Aber das sind schon einige Leute, die es da gibt. Also Christen hier wären 2,5 Millionen etwa nach dieser Statistik. Die Hindus wären dort mehr. Ich habe zum Vergleich Open Doors aufgeschlagen, eine Webseite, und da merkt ihr, dass die Christen hier bei Open Doors 4 Millionen sind, also nicht 2,5, sondern 4 Millionen. Es kann sein, dass die offiziellen Statistiken von der pakistanischen Regierung die Zahlen etwas geringer sind, als sie wirklich sind, aber ich kann das nicht nachprüfen. Es hat einen politischen Einfluss, weil das Parlament wird. Die Minderheiten können nicht direkt wählen, die Minderheiten werden repräsentiert indirekt und manchmal können ja Minderheiten bei Regierungsbildung ein Zünglein an der Waage sein. Wir haben das in Deutschland auch schon öfters gehabt, dass kleinere Parteien dann mehr Einfluss kriegen, als sie eigentlich haben und es kann sein, dass das künstlich niedrig gehalten wird, ich weiß es nicht. Ein bisschen kann man das checken, wenn man... Hier hat man die Hindus, bei diesen Zahlen merkt ihr, Open Doors denkt, dass die Christen mit 4 Millionen mehr sind als die Hindus. Eben bei den Offiziellen war das anders. aber ich kann das nicht nachprüfen. Ich kann nur sozusagen diese Sachen wiedergeben. Christliche Kirchen nach Open Doors, da hätte man also Katholiken 1,117 Millionen, Protestanten 2,5 Millionen und dann noch andere Zahlen. Auch das kann ich nicht überprüfen. Interessant und gut ist, dass sie sagen, doubly affiliated Christians wären also Christen, die sowohl in einer Kirche als auch in der anderen sind und dadurch die Statistik durcheinander bringen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Zahl größer ist als das hier. Also wir haben die 158.000, weil das ist eine andere Kultur und man muss da nicht austreten aus einer Kirche, wenn man in die andere eintritt. Und von daher könnte es sein, dass sich die Zahlen annähern zwischen den offiziellen Zensus, wenn man sozusagen, wenn das größer wäre. Aber ich kann das auch nicht überprüfen. Aber das hier ist interessant. 1981, also sind jetzt, das sind Zahlen vom Zensus auch, da gab es verschiedene Volkszählungen mit der Befragung der Religionszugehörigkeit. Und 1981 hat man 1,3 Millionen gezählt, 9 Jahre später 1990 1,7, 1998 2 Millionen, 2017 2,6 Millionen. Ihr merkt, dass das Wachstum per annum ist das, per Jahr, also das wäre dann von 81 bis 90 wäre das jährlich so gewachsen und dort 2,12 gewachsen, hier nur noch 1,22%. Diese Zahl hier unten mit 1,22% scheint mir tatsächlich etwas klein. Deswegen ist mein Verdacht, dass es zwischen 3 bis 4 Millionen Christen in Pakistan gibt, also dass die 2,54 die offiziellen Zahlen nicht stimmen. Ich habe Begegnungen gehabt in Pakistan, die einen dann verdächtig machen. Ich war mal in Lahore beim Treffen von der pakistanischen Bibelgesellschaft. Wir hatten dort gewisse Themen, die wir bearbeitet haben zusammen. Und dann isst man zusammen. Und dann sprach ich jemanden und fragte ihn so, kam so ins Gespräch und da waren gerade Wahlen und dann sagte er, der war 56 oder so, und er sagte, ich werde jetzt zum ersten Mal wählen dürfen. Und ich habe natürlich gestaunt, warum zum ersten Mal, man darf ja wählen mit 18 oder 20 in Pakistan, darf man wählen. Und dann sagte er, aber man muss dann hingehen und das beantragen und dann kriegt man pro Familie, kriegt man halt seine Stimmen und sie hätten 7 oder 9 Leute gehabt, die eigentlich wählen sollten nach dem Gesetz, aber sie haben nur 2 Stimmen gekriegt. Und er musste also 56 Jahre alt werden, bis er dann einmal wählen durfte. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen dem, was auf dem Papier steht und Gesetz ist und der Erfahrung. Und das hat mich so beeindruckt, das Gespräch, dass ich dann später, das war in Lahore, als ich da mal in Karachi war dienstlich, wieder mal mit jemandem aß, sprach ich mal und fragte mal nach. Und er sagte, ja, ja, das kann so passieren. Also deswegen ist das sozusagen das, was Gesetz ist und das, was wirklich geschieht. Da kann ein Unterschied sein. Und deswegen die Zahlen. Tendenziell ist es in der ganzen Welt so, dass die Ärmsten der Gesellschaft am meisten Kinder haben. Also wenn man Demografen fragt, welche Leute haben die meisten Kinder, das ist in der ganzen Welt so, je reicher man ist, desto weniger Kinder. Das ist eine Tendenz. Ist paradox. Man könnte ja sagen, wenn man mehr Geld hat, kann man ja mehr Kinder ernähren. Aber es ist einfach so. Und die Christen sind in Pakistan nach wie vor und die Hindus gehören zu denen, die tendenziell ärmer sind. Also es gibt wohlhabende Christen, es gibt Christen des Mittelstandes, aber es gibt einen Haufen, die Masse, die gerade jetzt auch am Existenzminimum und unter dem Existenzminimum rumkrebsen. Und tendenziell, deswegen habe ich hier einen Verdacht, dass diese 1,22% nicht stimmen, weil zwar haben viele Leute weniger Kinder, auch jetzt als früher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es anders ist. Nein, das ist das Wachstum im Vergleich zur früheren Statistik. Ja, deswegen habe ich einen Verdacht, weil ein starkes Wachstum der Christen ist natürlich biologisch. Die Großeltern waren Christen, meine Eltern waren Christen, ich bin Christ. Und wir sind in Deutschland eine stärker säkulare Gegend. Also Deutschland, Europa ist stark säkularisiert. Der ganze indische Subkontinent ist ganz stark religiös. Religion ist ungeheuer wichtig. Es ist völlig anders als Europa. Und deswegen ist man normalerweise auch stolz auf seine Religion. Also die Moslems sind stolz, Moslem zu sein, die Hindus sind stolz, Hindus zu sein und die Christen sind stolz, Christen zu sein. Es gibt Christen, die konvertieren, das gibt's. Aber tendenziell gesehen, die Masse tut das nicht. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass das biologische Wachstum, das wahrscheinlich viel stärker ist als 1,22% in diesen Jahren, dass das stärker ist und dass es mehr sind. Die Verteilung, das ist jetzt auch noch interessant, das ist jetzt eine Karte und je dunkler das ist, desto mehr Prozente Christen. Also hier ganz dunkel, da hast du in der vergleichbaren Gegend hast du 5% Christen. Ja, merkt das hier, das ist hier, dort. Dann dieses ist 4-5%. Und das ist, also ihr merkt hier, das ist alles dieser Bereich, das ist Punjab. Der Punjab, unten hat man den Sindh und Balochistan. Und hier hat man das Khyber Pakhtunkhwa, die nördlichen Gegenden und noch andere Gegenden. Und der Punjab, deswegen habe ich das erzählt mit dem, dass der Punjab geteilt wurde, ja. Dass der Punjab ist wirtschaftlich und ganz wichtig, auch von der Landwirtschaft her ganz wichtig. Karachi dominiert wirtschaftlich, das ist dann hier unten im Sindh. Aber die Christen sind sozusagen in Punjab, die Kirche in Pakistan ist hauptsächlich sozusagen entweder im Punjab oder die Leute, die in den anderen Gegenden sind, wo es weniger gibt, die sind, deren Eltern, Großeltern kamen aus dem Punjab. Also weit über 90% der Gemeinde, der Kirche in Pakistan kommen von den Kastenlosen her aus. Und deswegen komme ich jetzt nach diesem Hintergrundinformation dazu, wie ist die Kirche, die moderne Kirche überhaupt entstanden? Und da möchte ich zwei Beispiele nennen. Menschen erleben Christus. Der eine, den ich ausgesucht habe, ist aus dem 19. Jahrhundert. Das ist Ditt. Und wenn ich erzähle jetzt ein bisschen über Ditt und dann erzähle ich ein bisschen über Abdul Masih, sodass ich anhand dieser zwei Leute ein bisschen veranschaulichen kann, wie das zustande gekommen ist. Und deswegen jetzt etwas zu Ditt. Die Quelle ist hier angegeben, Sara Singha. Dalit, also das, was man Kastenlose nennt oder so, das betrifft jetzt den ganzen indischen Subkontinent, diese Leute nennt man Dalit. Das hängt mit dem Hinduismus zusammen. Der Hinduismus hat die vier Hauptkasten gesehen, sozusagen als Teile von einem Körper, einem Leib. Aber dann gab es Menschen, die keinen dieser, sagen die waren nicht, die gehören nicht zum Leib. Die sind sozusagen nicht wirklich Menschen. Die Kastenlosen sind jenseits von diesen vier Kasten, die sind eben kastenlos und die gehören nicht wirklich zum vollen Menschsein dazu. Die Brahmanen wären das sozusagen der oberste Teil und haben dann vier verschiedene Kasten und die Hauptkasten wären unterteilt in einen Haufen anderer Kasten und dann gibt es Leute, die gehören gar nicht dazu. Und das sind die Dalits. Und das ist auch heute sowohl für Pakistan als auch für Indien sehr wichtig. Offiziell in Pakistan sollte das natürlich keine Rolle spielen, weil Pakistan ist die Islamische Republik Pakistan. Dort ist die Scharia, das islamische Gesetz, ist Teil von der Verfassung. Und da gibt's ja kein Kastensystem. Aber das ist halt sozusagen unterschwellig. Der Mensch ist aufgebaut, du hast dein Bewusstsein, dann gibt es die Geschichte, die runtergeht, die ist so tief, das ist so tief. Da ist in dem Punkt auch das islamische Pakistan immer noch teilweise hinduistisch geprägt. Nur ein Beispiel für die Hautfarbe. Eigentlich sollte die Hautfarbe im Islam keine Rolle spielen. Aber in Pakistan ist das Schönheitsideal so ein Gesicht. Je heller, desto schön. Und je dunkler, desto hässlich. Das führt auch dazu, dass Frauen, gerade Mädchen, wenn sie geboren werden und sie sind dunkelhäutig, kann es sein, dass die das nicht überleben. Oder dass sie abgelehnt werden. Und dass sie das zu spüren kriegen in der Familie. Es gibt Kosmetik, die wird verkauft, Creme, die das Gesicht heller erscheinen lässt. Und dann wird das voll raufgepflastert. Und immer der Drang, man muss weißer sein, je heller, desto besser. Das ist nicht islamisch, das ist das Kastensystem vom Hinduismus. Und viele Christen, denen kann man das sozusagen in Anführungsstrichen ansehen, dass sie aus einer Kaste kommen, die sehr dunkel ist. Und das klebt ihnen auch heute noch an, also aus der Sicht anderer. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, wir sind im Jahr 1873, also es ist lange her. Wenn man jetzt von uns denkt, ich meine, wie weit ist das her? Wir haben jetzt 2022. 1922 wäre 100 Jahre zurück. 22 plus 27, das ist 150 Jahre. Und vor 150 Jahren begann eine Bewegung, die dazu geführt hat, dass es in Pakistan 2,5 oder 4 Millionen Christen gibt. Das ist Gemeindewachstum. Nicht alle von diesen Leuten, von diesen 2,5, 4 Millionen Christen sind sich bewusst, welchen Reichtum wir als Christen in Jesus Christus haben. Aber ich stelle euch das mal vor. Ich werde jetzt von einem Mann reden und da gab es praktisch wenige Christen. Da versuchten die Missionare noch, Leute zu erreichen. Und wir sind 150 Jahre später und du hast 2,5 bis 4 Millionen Christen, die so sich so nennen und sich so verstehen. Also das ist riesig. Und jetzt ist die Frage, wie ist das passiert? Ich sage ja, Gott baut Gemeinde. Und jetzt möchte ich euch gern bekannt machen mit DIT. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass die Missionare damals um diese Zeit herum eine Strategie hatten, wie sie das Land erreichen wollen. Das war jetzt ja alles nicht Pakistan, das war damals noch British Raj. Dort herrschten, zu dem Zeitpunkt herrschten die Engländer und es gab Missionare in Indien, im British Raj, auch im Punjab und an anderen Stellen natürlich. Und da gab es Strategien. Eine Strategie waren Schulen, Education, dass man Bildung anbietet, auch bei reichen Familien, wohlhabenden Familien, dass man deren Kinder erzieht, gute Schulbildung und vielleicht, dass sie dann auch mit christlichen Elementen drin zum Glauben kommen und so weiter und so fort. Das ist im Großen und Ganzen so nicht passiert. Und jetzt ist interessant, wie Gott gearbeitet hat, sozusagen. Man wollte die großen, wohlhabenden top to down, von oben nach unten, wollte man Leute erreichen und viele haben die Bildung mit Kusshand angenommen und haben dann den Islam reformiert und den Hinduismus reformiert. Gandhi und Jinnah, das waren Leute, die hatten Schulbildung, die konnten dann in England studieren und haben das benutzt, um ihre Länder von den Briten frei zu machen. Also man hat Leute, auch in Afrika war das so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, bei der Bewegung der Unabhängigkeit in Afrika, hat mir ein Missionar in Afrika gesagt, dass es gab kein Land in Afrika, wo dann Regierungswechsel war, wo die Leute nicht von der Missionsschule kamen. Also all diese Regenten in den frei gewordenen Kolonien kamen, die sind alle durch christliche Schulen gegangen. Weil das war die beste Bildung und die waren dort und die haben sozusagen, das hat natürlich auch einen positiven Einfluss gehabt, aber trotzdem, und jetzt seht ihr bei diesem DIT, der als Evangelist dann tätig war, da war einer, der hieß Natu, das war jetzt ein Reicher aus einer reicheren Familie, der kam zum Glauben, aber der hat dann Probleme auch gehabt und war ethisch nicht ganz sauber und der war dann als Christ ein schwacher Christ. Aber Natu hat eine Sache geleistet. Er hat seinen Nachbarn DIT zum Glauben geführt. Und an einem Abend im Jahr 1873 kommt jetzt DIT. Das war ein kleiner Mann, der war lahm, ein Bein war kaputt. Er war ungebildet, also keine Schulbildung und er war ein Kastenloser. Er gehörte zu den Churas. Das ist so eine Gruppe, so eine Art Stamm gewesen innerhalb der Kastenlosen. Und er kam dann nach Sialkot zur United Presbyterian Mission und wollte seinen Glauben an Christus bekennen. Und das war aber nicht die Regel. Die haben sich natürlich auch selber Regeln gegeben. Mission, wie arbeiten wir? Und der wollte sich taufen lassen und die Missionare haben nicht so schnell getauft. Und die haben erst mal versucht, ein paar Wochen lang Leute im Christentum zu unterrichten, um zu gucken, haben die das überhaupt verstanden, bevor wir die taufen? Verstehen die das Evangelium? Und dann sagt der Reverend Martin, der jetzt dem begegnet ist, der wollte ihn nicht sozusagen so schnell taufen. Der wollte erst mal ihn haben und checken, ist er überhaupt richtig als Christ, hat er das begriffen. Und dann gab es auch Anlass dazu, weil viele Leute kamen natürlich auch, um dann von den Missionaren irgendwas zu kriegen, Essen oder Unterkunft. Und deswegen war der Reverend Martin sich nicht sicher. Und er bat den DIT, noch in Sialkot zu bleiben, damit er ihn noch weiter christlich unterweisen kann. Aber der war so Er wollte unbedingt getauft werden und hat so darauf gedrängt, dass er schließlich gesagt hat, okay, ich taufe dich. Aber dann sagte der Reverend Martin, also der Pastor Martin, sagte, er soll bitte jetzt in Sialkot bleiben, damit er ihn unterrichten kann. Und er sagt, nein, ich muss wieder zurück. Und dann hat er gedrungen, die Erlaubnis erbeten, dass er ihn zurücklässt. Und schließlich hat er ihn gehen lassen und er ist dann auch verschwunden. Und natürlich hat dieser Reverend Martin dann gedacht, den sehe ich nicht wieder. Ich meine, was hat der verstanden? Aber es war nicht der Fall. Dit ging in sein Dorf zurück und seine eigene Familie hat ihn dann abgelehnt. Er kriegte Verfolgung von den anderen, zu denen er gehört, kastenmäßig. Und dann sagte eine, aha, jetzt bist du ein Sahib geworden. Oder jemand anders sagte, du bist ein Be-Iman, also einer ohne Religion. Du hast gar keinen Glauben mehr. Seine Schwägerin hat ihn angegriffen. Oh Bruder, du hast deine Religion gewechselt, ohne uns zu fragen, ohne dich mit uns zu beraten. Unsere Beziehung zu dir ist beendet. Du wirst jetzt nicht mehr essen, nicht mehr trinken oder in irgendeiner Art und Weise mit uns zusammen sein können. Ein Bein von dir ist schon zerbrochen, möge es dem anderen Bein genauso ergehen. Und trotz dieser Verfolgung, die er erlebt hat im engsten Kreis seiner Familie, blieb er als Christ fest. 1873, 3 Monate nach seiner Taufe, begann Dit dann seine Familie zu evangelisieren und seine Nachbarn. Der erste Erfolg war, dass seine Frau zum Glauben kam und seine Tochter und sie nahm das Christentum an. Der nächste Erfolg war, dass 2 Nachbarn sich von Dit überzeugen ließen. Und diese 4 Leute mit Dit zusammen sind dann 50 Kilometer zu Fuß nach Sialkot gegangen, um sich von dem Reverend Martin taufen zu lassen. Und der war natürlich total überrascht. Der hat gedacht, den sehe ich nie wieder. Und dann wurden die getauft. Er hat die gecheckt, ne, was sie wissen vom Christentum. Und die wussten genug. Und er hat die getauft. Im Februar 1874, also ein Jahr später, dann kamen wieder Bekehrte nach Sialkot, um sich taufen zu lassen. Einer dieser Bekehrten war Kaka, hieß der. Und die beiden, Dit und Kaka, waren jetzt evangelistische Brüder. Und die haben dann richtig losgelegt. Und die begannen dann, andere Chuhas in ihrem Dorf zu erreichen. 1876, also nur 2 Jahre später, haben die berichtet, dass es 46 Taufen aus diesem Distrikt gab und 25 Taufen das Jahr zuvor. Also das waren jetzt nur 2 Jahre und da haben die einmal 25, einmal 26 Leute zum Glauben geführt und alles war dieselbe Kaste. Das war alles in der Kaste. Nach diesem Erfolg hat sich der Dit aufgemacht und ist auf Missionarsreise gegangen. Und bis jetzt hatte der kein Gehalt von der Kirche. Das war nur persönliches Engagement, der brannte. Das war nicht ein Hund, den man zum Jagen tragen musste. Musst dir vorstellen, der ging zu Fuß als einer, der halb lahm war. In der Hitze des indischen Subkontinentes. Deswegen habe ich 1. Korinther 1 genommen. Ja. Der war von der Kaste her, war das sozusagen im indischen Subkontinent galt er nicht wirklich als vollwertiger Mensch. Seine eigene Kaste hat ihn verworfen in der ersten Zeit seines Christseins und er blieb treu. Und dann hat er evangelisiert und die Leute haben sich bekehrt. Ich finde das fantastisch. Ja. Das ist der Held, der moderne Held. Der alte Held der Kirche in Pakistan ist Thomas, der Apostel, das ist klar. Aber sozusagen einer der modernen Helden ist der Dit. Man kann an dem nicht vorbei, weil das, was durch ihn geschehen ist, das haben alle Missionen zur Kenntnis genommen und haben angefangen, diese Gruppe ernst zu nehmen, diese verachteten, im Englischen sagen wir downtrodden people, ja, die untersten Gesellschaftsschichten, die Nichtse. Und dann 1884, das wäre dann nochmal 10 Jahre später, da haben die also 500 von den Churas waren dann schon bekehrt. Und die Missionare haben gesehen, der Mann hat die Gabe, das Evangelium weiterzusagen, in seiner eigenen Kultur und Umgebung. Und dann haben sie ihm kleines Gehalt angeboten und für seinen Einsatz, haben das also anerkannt. Und dann ist er zu Fuß in die Städte, in die Dörfer gegangen von den Churas, wo also dieser Stamm war, und hat das Evangelium verkündigt. Und er hat dann erlebt, dass er verachtet wurde, herausgeschmissen wurde, und hat einfach weitergemacht. Und dann 1915, also ein paar Jahrzehnte später, sind fast alle Churas von Sialkot bekehrt gewesen zum Christentum. Deswegen, ich habe ja deswegen die Karte gezeigt, wo es so dunkel war, das ist diese Gegend, das ist Sialkot. Und da gab es auch gewaltige Erweckungen durch den Heiligen Geist im Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese Sialkot Convention, die wurden so berühmt, das ganze Land kopiert das. Sie sagen heute noch, wir machen Convention. Jede Kirche hat als Highlight in ihrem Kirchenjahr eine so eine Convention, nennen die, das heißt Zusammenkunft auf Urdu, Muqaddas Ijtima, heilige Zusammenkunft. Und das ist die Kopie von der Sialkot Convention von vor 100 Jahren. Und die beten dann auch und hoffen, dass Gott wieder wirkt und dass wieder Leute ermutigt werden. Das führte dann dazu, dass praktisch weit über 90% der Christen heute in Pakistan kommen alle aus dieser Erweckungsbewegung raus. Die können dann sagen, mein Großvater, mein Urgroßvater und so. Und das führt aber auch dazu, dass die Moslem und praktisch sie verachten, weil sie nennen sie dann auch mit diesem Begriff. Deswegen möchte ich jetzt auf Abdul zu sprechen kommen. Das ist jetzt sozusagen im Zeitraffer schnell vorwärts. Das ist, wir hatten mal ein Buch geschrieben von Zeugnissen von Gläubigen in Pakistan, und daraus nehme ich jetzt die Sachen, die ich dort habe. Ein Kindheitserlebnis mit 12 Jahren, das erwähne ich nur ganz kurz. Da war er als Kind, hatte mal ein bisschen Geld gekriegt, ganz also minimaler Betrag, da konnte man sich ein bisschen Eis kaufen, vielleicht ein bisschen mehr. Und dann war er im Gottesdienst mit seinen Eltern. Und dann predigt jemand, das ist gut, wenn man gibt, wenn man dann Gott gibt, gibt Gott mehr zurück. Und dann hat er als Kind sein bisschen Geld, er hatte eigentlich nie Geld, hat er das in die Kollekte geschmissen und ist dann die paar Kilometer nach Hause so gegangen und hat immer geguckt, wo finde ich jetzt das Geld? Ja. Ich habe jetzt eine Münze reingeschmissen und jetzt kriege ich zwei. Also ähnlich hatte der Prediger da gepredigt. Und das war also lustig, aber das war ein Erlebnis. Er hat das gefunden, Leute. Ich lese nur den Part. Ich habe ihn selber interviewt bei diesen Zeugnissen. Das hat er vielen Leuten erzählt. So, der ist dann auch berühmt geworden, der Abdul Messi, und hat mit vielen zu tun gehabt. Und der sagte dann, er ging dann und fand Folgendes. Er hatte sich immer gewünscht, ein paar Sachen zu kaufen. Und die fand er dann praktisch. Und er sah dann dort eine Rettichraspel, welche etwa die Größe einer Kosmetik-Tücherbox hatte und auf 4 Beinen stand. Also nicht so eine Raspel, wie sie bei uns im Gebrauch ist, mit 4 Seiten in der Küche, sondern eben nur eine Seite. Und über diese Raspel war ein kleines Tuch gebreitet. Auf Odu ist es ein Romal und das duftete wunderbar. Und der Duft ist ihm heute noch sozusagen in der Nase. Und auf dem duftenden Tuch lag ein Sialkot Convention Liederbuch. Das ist eine Sache, die er sich gewünscht hatte. Und dann noch 2 Rupien. Also er hat 1 Rupie reingeschmissen in die Kollekte und fand tatsächlich auf diesem Weg nach Hause so ein Teil mit 2 Rupien und noch Sachen, wo er geträumt hätte, das hätte ich mal gerne, ja. Und das war so ein eindrückliches Kindheitserlebnis. Und das hat ihn geprägt. Und dann hat er 2 Berufungserlebnisse als junger Mann gehabt. Er ist 1956 geboren. Ist also 3 Jahre älter als ich, und ich habe viel mit ihm zu tun gehabt. Also ich habe viel mit ihm und seinem Team zu tun gehabt in der Zeit, wo ich da in Pakistan war, und habe es auch genossen und ich war auch beeindruckt. Und er war jetzt nicht ohne Schulbildung, aber er hat nur 5 Klassen gemacht. Also das war ein Mann mit fast keiner Bildung, ja. Und im Jahre 1977, als Abdul 20 Jahre alt war, kam ihm der Gedanke, gibt es einen Gott oder nicht? Hört Gott mein Gebet und gibt Antwort darauf oder gibt es gar keinen Gott? Es war eine Zeit der Versuchung und der Schwierigkeiten, die in seinem Leben gewachsen waren und ihn niederzudrücken drohten. Diese näheren Umstände, die Abdul in diese Zeit der Krise führten, waren die. Er hatte einen Ochsenkarren, mit dem er zu arbeiten pflegte. Auf diesem Karren hatte er sich eine Kiste gerichtet, wo er eine Bibel, ein Gesangbuch und ein Notizbuch drin hatte. Einmal war er nun mit diesem Wagen zu ein paar Moslem gefahren, um für sie zu arbeiten. Sie wollten sozusagen Wagen und Fahrer für ihr Zuckerrohr mieten. Als er dort ankam, wurde er als Christ mit einem Wort vorgestellt, auf Urdu Isai, welches oft verächtlich gebraucht wird. Dieser Junge, dieser Isai, wird hier die Arbeit machen. Und das Verächtliche, der hängt zusammen mit diesem Kastensystem, was ich vorhin erwähnt habe. Als der Anführer dieser Gruppe hörte, dass er ein christlicher Junge war, sagte er ihm, du bist doch ein guter Junge, werde doch auch Moslem. Also auf Urdu heißt es dann Kalma Paro. Also spricht das Glaubensbekenntnis, und zwar das islamische. Und wenn man das islamische Glaubensbekenntnis einmal ausspricht, und andere hören das, ist man Moslem. Und das kriegen die Christen permanent zu hören. In der Schule. Es gibt Religionsfreiheit, sie dürfen ihres Glaubens leben, aber diese Art von Repressalien gibt es permanent. Und er war jetzt nicht in der Stimmung, das zu machen. Abdul hat darauf kein Wort geantwortet, sondern ist nur zum Ochsenkarren gegangen, hat seine Bibel aus der Kiste geholt und er sagte den Leuten, dass sie einer Lüge nachfolgen. Wenn ihr das Heil erlangen wollt, dann lest die Bibel. Wir befinden uns in Pakistan, bitteschön, ja? Die Leute sind daraufhin sehr wütend geworden und haben gesagt, wir werden dich totschlagen, weil du dich erdreist hast, so etwas zu sagen. Daraufhin Abdul, wenn ihr schlagen wollt, dann schlagt. Aber es ist eine Lüge. Die Wahrheit findet sich in der Bibel. Das geschah im Monat Januar. Es regnete und gerade und war kalt. Da haben sie dann gesagt, komm, geh jetzt weg, verschwinde hier. Da ist Abdul dann weggegangen. Und aus so einer Situation kann leicht eine Anklage der Blasphemie erwachsen. Ihr wisst von dem Blasphemiegesetz. Das ist einfach, ihr ärgert euch über manches und die Christen können sich auch mal ärgern. Und wenn einer dann persönlich so ist, dann kann es zum Streit kommen. Wenn der das sagt und die schleppen den von Molvi und bis zur Blasphemie, dann kann der umgebracht werden. Viele Christen würden sich das nie trauen, aber Abdul ist so eine Art Führungspersönlichkeit und der hat da auch einen Dickkopf gehabt und das hat dazu geführt, was jetzt hier passiert. Abdul ist weggegangen, hat seinen Wagen an einer Stelle in der Wildnis mit dem Ochsen gelassen und ist in eine Hütte gegangen zum Fasten und Beten. Diese Konfrontation hatte in ihm das Bedürfnis nur verstärkt, dass er von Gott selbst Antwort haben wollte. Die Frage nach der Existenz Gottes, ob es ihn gibt oder nicht und wer er ist, hat ihn so bewegt, dass er in dieser Hütte abseits in der Wildnis anfing, zu Gott zu beten, um Antwort zu bekommen. Wenn er betet und Gott Antwort gibt, dass es ihn gibt, so dachte er, dann lohnt sich das Leben. Wenn er betet, Gott aber nicht antwortet, wenn es ihn also nicht gibt, dann lohne sich das Leben nicht. Und dann wollte er sich selbst das Leben nehmen. Er wollte erst von dort weggehen, wenn Gott ihm antworten würde und seinen Willen für Abdus Leben klar machen würde. Als er innerhalb von 3 Tagen keine Antwort von Gott bekam, und ihr müsst euch vorstellen, er hat gefastet die Zeit über. Er war in der Hütte. Beschloss Abdul innerlich aufzustehen, von dort wegzugehen und sich das Leben zu nehmen. Während er diesen Beschluss fasste, dass er ihn ausführen wollte, kam plötzlich Licht in das Zimmer der Hütte. In diesem Licht bekam er ein Empfinden von großer Furcht. Er begann auch zu zittern. Ihm wurde bewusst, dass Gott heilig ist und dass er selber, Abdul, anmaßend gehandelt hatte. Er hatte kein Recht, Gott zu zwingen, ihm zu antworten. Er hatte als kleiner und sündiger Mensch nicht das Recht zu sagen, wenn Gott sich mir nicht offenbart, bringe ich mich um. Er spürte, dass so ein Denken nicht angemessen und total verkehrt war. Er war darum total erschüttert und er zitterte. Das Licht umgab ihn so stark, dass er wie von einem Blitz getroffen und bewusstlos wurde. Im Zustand der Bewusstlosigkeit hörte er dann eine Stimme. Gott sprach zu ihm, ich bin Gott und ich höre ganz gewiss Gebet. Ich berufe dich für meinen Dienst. Ich werde dich an vielen Orten gebrauchen. Ich werde mich um dich kümmern. Ich werde dir helfen. Das Zweite streiche ich jetzt mal und sage nur kurz, was dann aus seiner Arbeit geworden ist. Er hat jahrelang Literaturarbeit gemacht und ist mit einem Auto und christlicher Literatur in alle diese Provinzen gefahren. die ich vorhin gezeigt habe, ist überall hin. Manchmal in Lebensgefahr geraten. Also ähnlich wie der Dit zu Fuß, er mit dem Auto, der ist überall hin. Und er hat manchmal wirklich Lebensgefahr erlebt. Und er hat mir auch erzählt, wie manchmal Moslem ihn gerettet haben. Also wie es kritisch wurde und wie dann einer aus dem Ort ihn gerettet hat. Und wie er das gemacht hat, kann ich jetzt nicht erzählen. Aber die Arbeit, die Gott ihm gegeben hat, war dann nach dieser Literaturarbeit mit dem Auto, war die Berufung zur Gemeindearbeit. Und da will ich nur mal kurz sagen, dass das was geschehen ist. Die Arbeit ist gewachsen und hat sich ausgebreitet. In den 19 Jahren nach der zweiten Berufung, die ich jetzt nicht vorlese, seit seinem Erlebnis, das von 1995, sind durchschnittlich in jedem Jahr mehr als 2 Häuser gebaut worden. Sei es ein Gemeindehaus, eine christliche Schule oder ein Nähzentrum für Frauen. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen oder zur Mitarbeit geschult worden und dienen heute dem Herrn. Also hier das Erlebnis, das zweite Erlebnis, was er hatte, da hat Gott ihn dann ermutigt, Gemeinde zu gründen. Und da habe ich ihn praktisch kennengelernt, nachdem das angefangen hatte. Und diese 19 Jahre habe ich teilweise miterlebt, das ging parallel mit meinem Dienstorden. Und das brummte, Leute. In der Islamischen Republik Pakistan habe ich die stärksten, die größten Conventions, also was ich vorhin erwähnt habe, erwähnt mit bei ihm, in Rawalpindi, in Doxena. Da waren Conventions, da waren 1500 Leute. Ein Mann, der kaum Schulbildung hatte, der noch nicht mal richtig Urdu sprechen konnte, als er in die Bibelschule kam. Ich war in einer Bibelschule, Suffolk Bible Seminary, und er war Jahrzehnte vor mir da. Er war einer der ersten, als die anfing. Der musste erst Urdu lernen. Er konnte nur seine Muttersprache Punjabi. Das wäre, wenn einer Bayerisch kann, aber kein Hochdeutsch. Und das ist also interessant. Das ist so, wieder hat sich das wiederholt, quasi Gott baut seine Kirche und wen sucht er sich aus? Das war kein Mensch, der sozusagen groß gebildet war, aber Gott hat ihn benutzt. Persönliche Erfahrung: der Anschlag auf Murray Christian School vom 5. August 2002 und seine Folgen, das werde ich nur kurz erwähnen. Wir hatten 6 unserer 7 Kinder waren in der Schule. Terroristen haben die Schule überfallen. Dort wurden 6 Menschen ermordet und unsere Kinder waren alle irgendwo auf dem Gelände verborgen für die Attentäter. Teil meiner Kinder waren dann, die hatten das gelernt. Lockdown war das, so wie im Covid, so ähnlich Lockdown, aber für Terroristen, dass man ratzfatz dann mit einem Griff die Tür zum Klassenzimmer zumachen kann, alle Kinder unter die Tische, damit, wenn die in ein Fenster reingucken, dass sie kein Kind sehen und so weiter. Ja, die Attacke dauerte 15 Minuten und in derselben Woche, das war am Montag, gab es eine zweite Attacke auf Taxila, das Missionshaus in Taxila. In dem Jahr war das die 3. Terrorattacke auf evangelikale, missionarische Ziele. Und ich habe dann am Freitag gesagt, als ich das hörte von Taxila, wir müssen das Land verlassen. Ich habe zu den Kindern gesagt, das hat keinen Zweck, die haben eine Liste bei sich, diese Extremisten, und die gehen die Liste durch, wir können uns nicht schützen, wir müssen nach Deutschland. Und dann, hat Deborah angefangen zu weinen. Daniel hat angefangen zu weinen. Ray hat angefangen zu weinen. Ich sah die Kinder an und sagte, okay, ich werde jetzt beten. Wir werden erst mal beten. Das war der Freitag. Und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt beten und fasten. Und dann habe ich Freitag gefastet, nichts mehr gegessen, Samstag nichts mehr gegessen, Sonntag nichts mehr gegessen, bis zu einem gewissen Punkt, da hatten wir Klarheit. Am Samstag früh waren manche Teller von den Kindern beim Frühstück waren leer. Haben die Kinder mitgefastet. Und ich bin da hin und her gegangen in dem Haus in Mari, das wir hatten, und habe gebetet auf der Veranda. Und dann am Sonntag waren Walter und ich und auch wir waren so weit, dass wir sagten, wir versuchen es. Wir riskieren es. Und ich habe zu Gott gesagt, Herr, du musst was tun. Wir können es nicht schützen. Du musst uns schützen. Du musst was tun innerhalb von einer Woche. Du musst was tun in einem Monat. Und es war interessant nachher, dass ich später erfahren habe, dass da tatsächlich was passiert ist. Es soll eine vierte Attacke geplant werden auf das Women's Christian Hospital in Multan. Und die Leute, die, das waren immer, das war so bei den September, wie bei den September 11 Attentaten in den USA. Da waren Gruppen, die hatten sich vorbereitet auf ihr jeweiliges Ziel. Sie hatten Monate sich vorbereitet und dann haben sie das durchgeführt. Und das waren auch vier Gruppen, auch in Pakistan. Die vierte Gruppe war auf das Women's Christian Hospital. Ich kenne Leute, die da arbeiten, kannte auch Leute, die da arbeiten. Und der Attentäter war schon mit dem ganzen Bombenbehang mehr als einmal reingegangen. Aber der wollte Weiße auch umbringen. Er wollte nicht nur Pakistani umbringen, er wollte hellhäutige Ärzte töten mit seinen Bomben, mit dem Selbstattentat. Und das war das Komische in dem Sommer. Da war ein Arzt, der war auf Heimataufenthalt oder zur Fortbildung, ein anderer war krank, eine Ärztin und, oder so. Und der ging da rein und bis der sozusagen die Situation hatte, dass er das tun konnte, da hatten die bei Texela wohl ein Telefon gefunden und hatten die Nummer angerufen und haben dann praktisch getan, wie wenn sie auch zu den Terroristen gehören, haben gesagt, wir treffen uns dann und da 9 Uhr, dann 9.30 Uhr, 10 Uhr, haben einfach die Nummern durchgerufen, haben die Leute hops genommen und so kamen sie auf diese vierte Gruppe und haben die Gruppe in Multan hops genommen, bevor der Anschlag stattfinden konnte. Das war 2002. Wir sind da geblieben mit unseren 7 Kindern und Gott hat uns geholfen und die Anschläge auf die Evangelikalen hörten auf und dann begann eine Zeit, wo die Extremisten haben dann die Regierung angegriffen. Polizisten, Soldaten, normale Pakistani, aber jetzt nicht mehr gezielt uns als Ausländer oder Missionare. Was ich zum Schluss noch erwähnen möchte, ist dieses Erlebnis am Freitag, am 1. November 2013. Das ist nur ein Beispiel. Das eine war 2002, wir waren 18 Jahre da und es gab immer irgendwas. Wir haben ja 7 Kinder. Immer wenn irgendein Kind jetzt in diesem Jahr fertig werden sollte mit der Schule, passierte irgendwas, wo das alles in Frage gestellt war. Wird dieser Sohn, wird diese Tochter noch graduieren können? Und das war auch so ein Ereignis. Nur als Beispiel, da hörten wir waren zusammen zum Gebet als Team und dann hörten wir, dass die Geheimpolizei gesprochen hat mit dem zuständigen Pakistani Simon Malik von der Murray Christian School über die Sicherheit der Schule. Und dann wurde gesagt, dass der Leiter der pakistanischen Taliban, also nicht der afghanischen Taliban, sondern der pakistanischen Taliban, eine Anordnung rausgegeben hat, dass sie auf dem Berg zum Murray Berg hoch oder runter Ausländer entführen sollten. Das ist halt eine Art, wie man Druck ausübt. Man entführt Ausländer, hat Geiseln und dann macht man da irgendwas mit. Und dann hat die Schule so reagiert, dass sie gesagt hat, ab jetzt können keine Lehrer, keine Hauseltern, keine Kinder die Eltern besuchen und die Eltern können die Kinder nicht mehr besuchen. Und die Nachricht kriegten wir am Mittwochabend in unser Gebet rein. Und dann bin ich am Donnerstag zum Unterricht gegangen und hatte den ganzen Morgen Unterricht. Und als ich fertig wurde mit dem Unterricht, habe ich zu den Studenten gesagt, vom Safford Bible Seminary, von meiner Klasse, die ich da hatte, ich habe ein Problem und ich möchte euch bitten, dass ihr mitbetet. Und ich habe das erzählt, weil ich hatte mir gedacht, wir können im Land nicht bleiben. Denn wenn die Schule der Kinder, das Internat wie ein Gefängnis ist und die können nicht zu uns, wir können da nicht im Land bleiben. Da muss Gott was tun. Wenn er nichts tut, dann ist das vorbei hier. Und dann habe ich das denen gesagt, weil ich dachte, das geht die auch an. Und dann habe ich gesagt, am Freitag werde ich fasten und beten. Und nach dem Unterricht haben dann Einzelne zu mir gesagt, ich mache mit morgen oder haben gesagt, ich werde beten dafür. Am Samstag ging ich mit Dr. Paul Barker, das war ein Australier, der uns da geholfen hat als Gastlehrer, ging ich in den Bergen von Islamabad, machte mit ihm so einen kleinen sozusagen Ausflug, weil er uns da hilft, 2 Wochen in der Mitte, am Wochenende einen Ausflug. Und wir unterhalten uns. Und dann sagt er, hast du die Nachricht gehört, dass Haken Mullah Mehsood, das war der Führer der Taliban, der diese Policy ausgegeben hatte, gestern bei einem Drohnenanschlag umkam von den Amerikanern. Ich war völlig am Ende. Ich habe mich ins Beten und Fasten geflüchtet und habe nicht gewusst, was Gott tun würde. Und ich habe von den Brüdern, meinen Brüdern in Pakistan gehört, wir machen mit. Und an dem Tag wo wir fasten und beten. Ist dieser Mann, der das wollte, gestorben? Und der Nachfolger hat eine andere Policy gehabt und alles war wieder in Ordnung. Ja. Ich habe niemanden verflucht, ich will nicht den Tod von irgendjemandem, aber für mich war beeindruckend, dass immer wieder, wenn wir in die Enge kamen und immer wieder, wenn wir Not hatten, sich das erfüllt hat, was der Herr Jesus sagt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Eine tolle Sache, die ich erlebt habe, die auch eine persönliche Erfahrung ist, das ist ein Dogmatikbuch, das ist in zwei Teilen, das ist der erste Teil, das ist der zweite Teil. Es gibt dort in Pakistan das Open Theological Seminary und ich wurde dann auch bekannt als Lehrer im Land und die haben mich gebeten, die Dogmatik zu schreiben für ihr Open Theological Seminary. Das sind zurzeit etwa 6.000 Studenten und natürlich in dem Sinn nacheinander. Das sind Privatleute, die sich Zeit nehmen und in 3 Monaten dann mal so einen Kurs machen, nebenher das Buch lesen und dann einmal in der Woche einen Tutor haben und so. Aber dank auch der Unterstützung von der Kreuzkirche in Rothenburg, die uns auch mit unterstützt haben im Gebet und mit Spenden, konnte ich im Land sein. Und das ist für mich eine von den persönlichen Erfahrungen, war das eine Riesenfreude. Ich bin weg, das Buch ist da. Und im Wesentlichen dient das dazu, Bibeltexte nahezubringen und das ist ganz toll. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.